Die heutige Hörspielkammer des Schreckens verhandelt die erste Folge der Reihe Edgar Wallace löst den Fall.
Immerhin besser als Askan von Baden löst den Fall.
Bäh.
Genau.
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Spannung garantiert, prangt auf dem Cover der ersten Folge der Hörspielreihe Edgar Wallace löst den Fall. Schön wär's, wenn es stimmen würde. Aber angesichts der labberigen und ereignisarmen 0815 Hörspielkost, die das Label Winterzeit hier schockgefrostet auf die CD gedrückt hat, kann man dieses Spannung garantiert Gütesiegel wohl getrost in die Tonne kloppen.
Man ist ja ohnehin immer wieder erstaunt, wie viele der vermeintlich typischen Wallace-Elemente, wie Grusel und Komik, erst durch die Filme der 60er hinzugefügt wurden. In den Originalromanen sucht man die leider vergebens.
Umso bemerkenswerter ist es da, wenn es einem Autor der Neuzeit gelingt, einen Text im Geiste Wallace zu verfassen, der noch altbackener und dröger wirkt als die Originalwerke von Edgar Wallust.
Und dabei hatten wir damals bei der Ankündigung der Reihe zunächst gedacht, dass es sich angesichts des dämlich überladenen Titels »Der unheimliche Pfeifer von Blending Castle« um Parodien handeln würde.
Warum nicht gleich der indische Hexer mit der Peitsche des Schreckens?
Und der Hinweis im Produktionsinfotext, dass die Original-Wallace-Romane dem Chefinspektor im Hörspiel bei der Aufklärung seiner Fälle helfen, klang ebenfalls sehr stark nach alberner Comedy. Aber denkste, das ist alles ernst gemeint und das ist unendlich langweilig.
Ja, dann hat es ja doch direkt echtes Wallace-Flair. Horrido. Dabei beginnt es recht vielversprechend mit einer packenden Titelmusik. Und die Musik gibt sehr gut den Ton vor.
Ja, für irgendein anderes Hörspiel mit spannenderem Inhalt. Schade, denn wenn die Folge nur halb so packend gewesen wäre wie die Musik, wären wir wohl ziemlich begeistert gewesen.
Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, hätten wir Geschlechtsverkehr.
Nein, da gibt es noch ein paar andere Gründe. Aber zurück zu Windelzeits Produktion. Schon die Eröffnungsszene mit dem ersten Auftritt des Pfeifers ist bereits äußerst unspektakulär. Ich meine, gut, für die Charaktere im Hörspiel hat der Kerl im Kilt mit dem Dudelsack ja seine Bedeutung, von wegen Fluch und so. Aber für den Hörer ist irgendeine nur mäßig bedrohliche Gestalt, die nichts anderes macht, als auf einem Turm zu stehen und sich einen Wolf zu sackpfeifen, eher nicht so furchteinflößend.
Zumal die Melodie, die er spielt, zwar als unheimlich bezeichnet wird, aber eigentlich nur wie die übliche Dudelsack-Scheiße klingt. Klar, das ist ein Klang, der schon von Natur aus sehr gruselig ist, aber in der besagten Szene gruselt einen eigentlich eher die fragwürdige perspektivische Abmischung. Denn obwohl Gevatter Blasesack angeblich hoch oben auf der Plattform eines Turms steht, klingt das Gedudel, als wäre er nur 5 Meter entfernt.
Ja, würde der alte Lord Blending nicht so panisch reagieren, wäre der Auftritt des Pfeifers sogar gänzlich belanglos.
Was ja übrigens der nächste Quatsch ist. Denn es wird ja noch mehrfach betont, dass Opa Blending gar nicht an den Fluch glaubt. So oder so, das ist einfach zu wenig als Aufhänger für einen Krimi.
Ja, aber wie immer genug als Aufhänger für ein ganz reguläres Hörspielprodukt. Stimmungsmäßig unpassende Titelmusik, ungekonnte Perspektivenabmischung, Charakterisierungen, die völlig unnötig schon im nächsten Atemzug um 180 Grad gedreht werden. Wie sagt der Engineer im Musical Miss Saigon so schön?
Welcome to Dreamland!
Immerhin schafft es das Produktionsteam, die Konstitution des Hörers eng mit der des Knorpelrochenlords zu verknüpfen. Denn dem geht es nach der Szene mit dem Dudelfips immer schlechter.
Und obwohl die anderen Familienmitglieder auch nicht an einen Fluch glauben, unternehmen sie keine Versuche herauszufinden, was es mit dem nächtlichen Pfeifer wirklich auf sich haben könnte. Wird halt einfach hingenommen.
Und damit dieser fragwürdige Umstand, dass keiner der anderen irgendwas unternimmt, nicht einfach beim Hören untergeht, sondern angemessen enttäuschen kann, inszenieren die Meister dieser Produktion erst einmal den Charakter Sir Alfred. Er ist der vermeintliche Erbe und kotzt schön detailliert über das veraltete Innere von Blending Castle ab. Und einen merkwürdigen neuen Besucher findet er auch kacke.
Es ist also schnell jedem Hörer klar, Sir Alfred E. Neumann ist sehr spitzfindig und reagiert geradezu hörspielkammerartig auf Veränderungen oder Dinge, die augenscheinlich nicht optimal sind.
Aber dass da nachts jemand auf dem Turm rumturnt und Leute in den Wahnsinn treibt, das ist ihm komplett egal.
Super! Und so gar nicht skriptisch.
Mr. Birker, wieso haben Sie das nicht gemacht? Die goldenen Regeln der darstellenden Kunst. Präsentiert von Professor Dr. Michael Eickhorst.
Ausgabe 2.
Charaktere sollen nicht so inkonsequent entwickelt werden.
Diesmal nur ein Quickie. Naja, auch mal schön. Man nennt dieses Phänomen, dass Hörspielcharaktere nur dann etwas tun, wenn es für die jeweilige Szene wichtig ist, den Dornröschenschlaf. Meisterhaft getoppt wird es durch die Abwandlung, dass Charaktere, wenn sie denn mal wieder in Erscheinung treten, von A bis Z einfach nur nerven. Und sich jeder Hörer wünscht, dass diese Flitzpiepe einfach nur schnell wieder einschläft.
Alfreds Bruder, Sir Stanley, hat sogar so wenig Nutzen für die Handlung, dass er auch innerhalb der Szenen, in denen er anwesend ist, praktisch nichts tut. Er wird auch zu keinem Zeitpunkt von Chefinspektor Bliss verdächtigt. So muss das. Das ist solide Kriminalarbeit.
Ja, ist schon witzig. Früher hätte ich Wallace mit Sätzen wie "Keiner verlässt den Raum, alle sind verdächtig" gleichgesetzt. Heute, auch durch die unzähligen schruttigen Hörspiele, bin ich sicher, dass es zum guten Hörspielton gehört, wenn der Inspektor sagt:
"Sie können jederzeit den Raum verlassen. Ich habe das langweilige Skript gelesen und werde in nur 70 Minuten den Täter total öde festnehmen."
Nur der Hörer darf den Raum anscheinend nicht verlassen. Weil ihr Vater strikt dagegen ist, ruft Lady Margaret keinen Arzt.
Braves Töchterchen, will sich nicht über Pappens Willen hinwegsetzen.
Andererseits ruft sie aber Chefinspektor Bliss, obwohl der Alte offenbar auch keine Polizei im Haus haben wollte.
Ungezogenes Töchterchen, will sich über Pappens Willen hinwegsetzen.
Und weil Lord Scheißdichein keine Bullen im Haus haben will, ist Bliss auch undercover vor Ort. Er gibt sich als Architekt aus.
Warum sie in diesem Punkt nicht auf ihren Vater hört, beim Thema Arztrufen hingegen schon, wissen wohl nur die Götter des Skriptes. Zumal es dann auch noch heißt, dass Lord Blending sehr geschwächt und meist gar nicht ansprechbar sei. Da kann man dann keinen Arzt rufen, der zumindest mal einen Blick auf ihn wirft? Erklärung, anyone?
Ziemlich unglaubwürdig.
Genau. Aber gut, beziehungsweise aber schlecht. Auftritt Bliss. Um dessen Identität wird zunächst ein ziemliches Gewese gemacht. Es gibt eine komplette Kneipenszene, in der man als Hörer nicht weiß, dass der kleine, rundliche Mann ein Polizist ist.
Ja, leider hat man vergessen, dem Ganzen dann auch noch so etwas wie eine Pointe zu geben.
Ja.
Denn in der nächsten Szene wird seine Identität einfach so im Gespräch mit Lady Margaret gelüftet. Was sollte das bitte? Als ob das Biest mit seinen über 60 Minuten Spieldauer nicht ohnehin viel zu lang ist.
Tja, und danach beginnt dann eine Handlung, die beim ZDF in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung im Fernsehen laufen würde, damit man als Zuschauer denkt, oh, die feinen Damen und Herren in Cornwall schauen sich gerade eine sie komplett anödende Sülz-Kotelett-Schose an.
Ein Schloss, der Dünkel des Adels, feine Umgangsformen, Erbschaftsfragen. Alles ganz schön tranig. Und mit dem, was man gemeinhin mit dem Namen Wallace verbindet, hat es rein gar nichts zu tun, da einfach nichts Spannendes passiert. Und dann taucht der Pfeifer ein zweites Mal auf.
Ja, aber da Bliss vor Ort ist, erlebt er sein blaues Wunder. Der Chefinspektor hat einen Polizisten auf dem Turm positioniert. Der Pfeifenwichser mit dem Hodensack wird in einer überraschend packend inszenierten Sequenz überwältigt. Bliss droht dabei sogar vom Turm zu stürzen, aber es gelingt ihm gerade so, sich zu halten. Dabei wird die Sequenz von einem tollen Soundtrack untermalt.
Hallo!
Was ist los?
Du bist eingeschlafen, als ich gerade erzählt habe, dass der Pfeifer ein weiteres Mal auftaucht und Chefinspektor Bliss sich das Spektakel nur in Ruhe anschaut, statt etwa einen zweiten Polizisten auf dem Turm zu positionieren und dem Spuk direkt ein Ende zu setzen. Ja, oder alle Leute im Schloss zu versammeln, um auszuschließen, dass einer von ihnen der Pfeifer ist.
Oh, scheiße. Das wäre ja auch zu schön gewesen.
Und was hast du denn geträumt?
Ich möchte nicht darüber reden. Es tut noch zu sehr weh.
Okay. Also ich meine, uns ist ja klar, dass der Pfeifen-August an dieser Stelle noch nicht gefasst werden kann, weil dann das Hörspiel zu Ende wäre. Aber man hätte zumindest eine einleuchtende Begründung liefern können, oder?
Was? Wieso darf so ein Hörspiel nicht an so einer Stelle verschämt zu Ende gehen? Meinetwegen sogar noch viel früher.
Ja, da ist was dran. Dann wird Bliss fast von Butler Baines überfahren. Ein super Plan. Dachte er ernsthaft, dass er durch einen Polizistenmord fein raus ist und mit allem viel besser und unbehelligter durchkommt? Hä?
Da denkt keiner. Keiner. Und am wenigsten der Autor.
Ach so, stimmt ja. Ansonsten wird man auch mit jeder Menge Laberei malträtiert. Und die ist, wie gesagt, auch nur so mittelgut geschrieben. Die professionellen Sprecher sorgen dafür, dass man sich das alles ganz gut anhören kann. Aber wenn man genauer hinhört, fallen einem auch direkt jede Menge halbgare Stellen auf.
So wird zum Beispiel ständig geraucht, wobei man aber so gut wie keine dazu passenden Geräusche hört. Kein Streichholz, kein Zigarette anzünden etc. Man sieht die Sprecher fast vor sich, wie sie sich irgendwas in den Mund stecken und vor dem Mikro darauf sinnlos rumkauen.
Auf der Begabung des Autors?
Nein, dafür klingt der Gegenstand zu groß. Weitere halbgare Hörspeisen? Bliss belauscht ein Telefonat von Baines, das genau eine Info enthält, die er zudem zuvor schon kannte, nämlich, dass der alte Lord Blending keinen Arzt sehen will. Und dann heißt es im Anschluss, Bliss versuchte angestrengt, sich die Informationen aus dem Telefonat zu merken. Ja, da drücken wir doch mal derbe die Daumen, dass ihm das gelingt, ohne sich von oben bis unten einzuscheißen und Terror zu rufen.
Ja, weiterer halbgarer Gruß aus der Küche. Der Anwalt Shane verweist auf die Frage nach dem Testament des alten Lord Blending auf seine Schweigepflicht. Nur um direkt danach genau Auskunft zu geben, wer was erbt. Was soll sowas?
Shame on you, Mr. Shane.
So.
Und es ist der Spannung auch nicht zuträglich, dass Bliss nach dem zweiten Auftauchen des Pfeifers 4 Wochen Zeit hat, bis er ein drittes und letztes Mal wiederkehrt. Das ist irgendwie das Gegenteil von einem spannenden Rennen gegen die Zeit. Aber irgendwann kommt dann endlich die dritte Vollmondnacht.
Mhm. Und da Bliss weiß, dass wieder jemand auf dem Turm erscheinen wird und er natürlich nicht an Übersinnliches glaubt, hat er dort diesmal heimlich einen Beamten postiert. Denn es war ihm peinlich genug, dass er beim letzten Mal so unvorbereitet war. Und sein Weitblick zahlt sich in barer Münze aus, als es ihm gelingt, den Pfeifer endlich zu fassen. Und dann erlebt er sein blaues Wunder, denn es ist niemand Geringeres als...
Ja? Du bist eingeschlafen, als ich gerade erzählt habe, dass Bliss in der dritten Vollmondnacht beim Auftauchen des Pfeifers trotz der armseligen Alleingang-Scheiteraktion vom letzten Mal wieder alleine auf Blending Castle ist und darauf vertraut, dass er den Täter schon irgendwie überwältigen wird. Das gelingt ihm dann zum Glück für uns Hörer auch. Der Täter will dann noch kurz fliehen, aber als ihm nach 2 Sekunden klar wird, dass es vielleicht doch nicht so schlau ist, vor einem bewaffneten Polizisten wegzurennen, gibt er auf und das Hörspiel ist dann zu Ende. Gut, alles sehr unspektakulär, aber wenigstens nicht so übertrieben lang und, Was? Wo bin ich?
Du bist eingeschlafen, als ich gerade erzählt habe, dass das Hörspiel nach dieser Travestie eines Showdowns leider längst noch nicht vorbei ist. Stattdessen gibt es noch eine elendlange Szene, in der die beiden Jürgen-Zwillinge, nämlich Kluckert und Thormann, ohne Punkt und Komma labern und die ganzen Hintergründe haarklein ausbreiten. Ja, danke. So genau wollte man das gar nicht wissen. Ja, eine Wortmeldung außerhalb des Skripts, der Herr?
Wieso sind Kluckert und Thormann Zwillinge, wenn sie denselben Vornamen haben?
Boah, ja, wieso gibt es sowas wie Talker Lounge und die Hörspieljury? Mann, das ist doch alles nicht. War sonst noch was? Ach ja. Auf die Lösung dieses unheimlich kniffligen Falls kommt Chefinspektor Bliss ja nur deshalb, weil er in diversen Wallace-Romanen schmökert. Der ist aber auch kompliziert, der Fall. Uiuiuiui.
Spoiler! Der Pfeifer ist kein Spuk, sondern ein verkleideter Mensch, der sich den alten Familienfluch zunutze macht.
Nein!
Am schlechten Zustand des Lords ist nicht der Fluch, sondern Gift schuld.
Ach was!
Und es gibt noch einen weiteren Erben, mit dem keiner rechnet.
Ohne Wallace unlösbar!
Ja, ich glaube, beliebiger hätte man den Wallace-Faktor kaum einbauen können.
Fuck-Fact am Rande. Hätte Scheißinspektor Bliss einfach von Anfang an halbwegs vernünftig seine Arbeit erledigt, hätte er sich den ganzen Firlefanz sparen können. Ein Inspektor löst seine dummen Fälle dadurch, dass er nachts im Bett noch einen furztrögen Wallace-Roman inhaliert?
Das ist ja unser Grüner.
Eigentlich reibt diese peinliche Idee dem Hörer nur noch mal unter die Vorhaut, dass kaum eine der Ideen des Skripts wirklich originell ist, sondern fast alles mehr oder weniger von Edgar Wallace übernommen wurde. Dafür gibt es sogar einen Begriff.
Kreativ?
Kalt?
Pfiffig?
Kälter. Plagiat trifft es ganz gut. Bleibt folgendes ernüchterndes Fazit. Edgar Wallace löst hier genau die Art von Fall, die er selbst wohl gar nicht erst veröffentlicht hätte. Egal, wie hoch seine temporären Schulden gewesen sein mochten.
Spannung sucht man im Hörspiel vergeblich. Und für einen Krimi passiert einfach viel zu wenig. Wer Rosamunde Pilcher in noch beschaulicher und mit einem homöopathischen Hauch von Verbrechen mag, wird vielleicht auf seine Kosten kommen.
Alle anderen wohl eher nicht. Man könnte sagen, wenn der Inhalt egal ist, ist es gut geeignet fürs Nebenbei-Weghören. Aber dafür geht es dann doch wieder viel zu sehr um den Fall und seine tausend Einzelheiten, sodass selbst das nicht genau hinhören wenig Freude machen wird.
Und letzten Endes stand auf der CD nicht, kann man am Kopf haben, wenn man nicht genauer hinhört, sondern Spannung garantiert.
Wahrscheinlich war das ein Fehldruck. Da sollte eigentlich Spannung garantiert außer Betrieb stehen.
So oder so. Gute Nacht, ihr Lieben.
Immerhin besser als Askan von Bargen löst den Fall.
Bäh.
Bäh.
Ja. Bäh.
Genau. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, hätten... Na, ist scheiße serviert. Entschuldige.
Eigentlich reibt diese peinliche Idee dem Hörer nur nochmal unter die Vorhaut, dass
Meisterhaft getoppt wird es durch die Abwandlung, dass Charakter... Oh.
Denkt, oh, die feinen Damen und... Ach. Denkt, oh, die feinen Damen und... Denkt? Der Chefinspektor hat einen Polizisten auf dem Turmbus. Oi.
Ah, da ist was dran. Naja, dann wird... Na, ist Mist. Hat er dort diesmal heimlich einen Beamten? Entschuldigung.
Ja, das gelingt ihm dann zum Glück... Ha, wird. Das gelingt ihm dann zum Glück für uns...
Auf die Lösung dieses Oh Gott, der Scheiß. Fuck-Fact am Rand. Fuck-Fact am Rande. Hätte Scheiß-Inspektor Bliss...
Also, immer die Besten.
Immer die Besten. Hätte Scheiß-Inspektor Bliss einfach von Anfang an... Ach, Kacke.
Sondern fast alles mehr oder weniger von Edgar Wallace übernommen würde. Kälter? Plagiat trifft es ganz gut.
Entschuldigung.
Niest zurecht. Egal wie sein... Veröffentlicht. Egal wie hoch seine...